Ja, es ist schön, dass sich die Bibelstunde immer noch füllt. Ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen heute zur Bibelstunde. Ja, und dann begrüße ich ganz herzlich Pfarrer Dr. Eckhard Graf aus Auen bei uns mit seiner lieben Frau. Wir sind seit vielen Jahren mit der ganzen Familie Graf herzlich verbunden und freuen uns sehr, dass Pfarrer Graf heute wieder bei uns ist. Er kommt nämlich frisch aus Indien zurück. Und Sie wissen, wer das schon kennt, weiß, dass das Netanya-Werk in Indien uns allen im Mutterhaus sehr am Herzen liegt. Und er wird uns nach seiner Predigt heute, nach der Botschaft, einiges erzählen, dazu auch einige Bilder haben. Darauf freuen wir uns. Vielen Dank. Wir wollen das Opfer am Ende der Bibelstunde gerne für diese Arbeit in Indien mitgeben. Wir singen ein erstes Lied, und zwar die Nummer 49, die Verse 1 bis 4 und 7. Nummer 49, 1 bis 4 und 7. Du meine Seele singe, wohlauf und singe schön. Ich möchte uns noch einige Verse aus Psalm 18 lesen, die Verse 26 bis 34. Herr, wer dir treu ist, dem bist auch du treu. Wer sich ganz zu dir hält, dem bleibst du zugewandt. Dem, der sich rein hält von Schuld, begegnest du aufrichtig. Wer jedoch hinterhältig ist, dem stellst du dich quer. Denn du rettest ein von Not gebeugtes Volk, aber Menschen mit hochmütigem Blick erniedrigst du. Du, Herr, du lässt mein Licht erstrahlen, du, mein Gott, erleuchtest meine Finsternis. Denn mit dir kann ich meinen Feinden entgegenstürmen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Was für ein wunderbarer Gott! Vollkommen ist sein Weg. Das Wort des Herrn ist rein. Ein schützender Schild ist er für alle, die sich bei ihm bergen. Wer ist denn Gott außer dem Herrn? Und wer könnte ein Fels sein als allein unser Gott? Gott ist es, der mich mit Kraft ausrüstet, der mir hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Er macht mich schnell und gewandt wie ein Hirsch. Er hilft mir, auf sicheren Höhen zu stehen. Ich möchte noch beten. Herr, unser Gott, du bist ein schützender Schild für alle, die sich bei dir bergen. Du bist ein Fels, auf dem wir sicher stehen können. Du rüstest uns mit Kraft aus und hilfst uns, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Wie oft sind wir unsicher, straucheln und fallen hin. Danke, lieber Herr, dass dein Wort uns aufrichtet und tröstet. Ja, mit dir können wir über Mauern springen. Lass uns heute durch dein Wort, das wir jetzt hören dürfen, neu dazu ermutigt werden. Amen. Und jetzt bitten wir Pfarrer Graf, dass er uns das Wort auslegt.
Ja, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung, den Schwestern. Eidlingen ist prägend für mein Leben von allem Anfang an. Wenn ich das alles erzählen würde, dann würde die Bibelstunde ausfallen zugunsten eines Lebenszeugnisses. Das wäre sicher auch mal ganz nett, aber ist heute nicht das Thema. Aktuell bin ich Gemeindepfarrer in Auen, am Fuße der Teck gelegen. Also wer Kirchheim-Teck und Dettingen-Teck schon mal gehört und gesehen hat oder gar mal die Teck sogar bestiegen hat, im letzteren Fall geht kein anderer Weg als durch Auen durch. Und dort bin ich schon seit 17 Jahren Gemeindepfarrer, fast auf den Tag genau. Und das spricht für die Auener, die halten es immer noch mit mir aus. Und ich freue mich da sehr darüber, weil wir dort eine sehr, sehr gute geistliche Gemeinschaft haben mit einem starken CVHM und mit großen Möglichkeiten, Menschen mit dem Wort Gottes zu erreichen. Wir haben über die Alpha-Kurse Menschen gewinnen dürfen für Jesus. Das ist grandios, das ist wirklich gewaltig. Auch dort ist nicht alles Gold, was glänzt. Was uns gerade fehlt, ist die Jugend. Wir haben einen starken CVHM, aber die Jugend lässt sich gerade ganz, ganz schlecht erreichen. Den einzigen Trost, den ich habe, dass ich höre, dass das Land auf, Land ab gerade so sei. Es lässt sich ganz schwierig die Jugend gewinnen für Gottesdienste, für geistliche Treffen und so weiter. Nichtsdestotrotz, heute bin ich hier einfach, dass wir miteinander auf Gottes Wort hören. Und ich habe einen Text mitgebracht aus dem 2. Timotheus, Kapitel 1, 3 bis 10. Überschrift habe ich genannt, 5 Grundlagen für die Mitarbeit im Reich Gottes. Und ich lese den Text nach Luther. Ich danke Gott, schreibt Paulus, dem ich diene von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen, wenn ich ohne Unterlass deiner gedenke in meinem Gebet Tag und Nacht. Und wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss, auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium, für das ich eingesetzt bin als Prediger und Apostel und Lehrer. Ein Text, der es ganz schön in sich hat, total spannend, und ich sage jetzt schon, uns reicht die Zeit heute gar nicht. Eigentlich müssten wir ein ganzes Bibelseminar heute miteinander draus machen, aber wir stellen uns der Herausforderung, und ich möchte mit Ihnen, mit euch drüber nachdenken, über Grundlagen für die Mitarbeit, die Paulus hier benennt in seinem Brief an Timotheus. Das ist der letzte Brief, den wir von Paulus überliefert haben. Mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit ist der 2. Timotheusbrief ganz kurz vor seinem Martyrium geschrieben worden, von Rom aus bereits schon in schwerer Haft. Und das wird irgendwann so um das Jahr 65, 66 gewesen sein. Denn Paulus ist so irgendwann in der Zeit dann unter der Verfolgung, Christenverfolgung des Kaiser Nero zu Tode gekommen. Hier hinterlässt er ein Stück weit auch sein geistliches Vermächtnis an den Timotheus, der ihm ein besonders lieb gewordener Mitarbeiter gewesen ist. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Wir dürfen Bibel immer auch so lesen, dass wir nicht nur fragen, was hat das damals bedeutet, sondern wir lesen Bibel auch für uns heute ganz aktuell. Was möchte Gott uns durch das in die damalige Zeit hineingeschriebene Wort auch heute noch sagen, was relevant ist für unseren Glauben, für unser Leben? Und deswegen sitzen wir jetzt einfach da und tun so, als wären wir wie Timotheus und lernen von Paulus durch Gottes Wort. 5 Grundlagen für die Mitarbeit. Das erste, die Zugehörigkeit zur Gemeinde. Wir hören, dass Timotheus in der Gemeinde gut bekannt war. Und in der Apostelgeschichte 16, wo geschrieben wird, wie Paulus den Timotheus beruft auf seiner zweiten Missionsreise, da heißt es auch, der Timotheus hatte einen guten Ruf in der Gemeinde. Er war in der Gemeinde gut bekannt und das ist schon erstaunlich, denn er war ein sehr junger Mensch, als Paulus ihn gerufen hat. Und vorher wissen wir eigentlich gar nichts von dem Timotheus. Auf der ersten Reise gründet Paulus die Gemeinde dort und da kamen wohl bereits schon die Familie des Timotheus zum Glauben an Jesus Christus. Seine Großmutter und Mutter werden hier namentlich genannt, Lois und Eunike. Übrigens, kleine Klammerbemerkung, wenn uns manchmal Glauben gemacht wird, die Bibel sei patriarchalisch und frauenverachtend, ich finde da nichts davon. Also wenn eine Mutter und Großmutter als Glaubensvorbilder hingestellt werden, ihr Lieben, da können wir nicht davon reden, dass die Frauen in irgendeiner Art und Weise beiseite gesetzt werden. Gar nicht. Total wichtig. Diese geistlichen Mütter, komme ich nachher nochmal drauf. Timotheus und seine Mutter und Großmutter kamen offensichtlich bei der ersten Missionsreise des Paulus zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Der junge Timotheus war bereits in der Gemeinde dann schon engagiert und bekannt. Und als Paulus etwa 2 Jahre später wieder in der Gemeinde vorbeikommt, auf seiner zweiten Missionsreise, da beruft er den Timotheus in die Mitarbeit und nimmt ihn mit. Wichtig war, Paulus, dass wer Mitarbeiterin, Mitarbeiter wird, dass der, die auch eine Heimat in einer Gemeinde bisher schon hatte. Das freigeistige, schwebende, herumwabernde Christentum ist eine Erfindung der Neuzeit, aber nicht biblisch. Christen gehören zu einer Gemeinde. Es kann verschiedene Formen mal geben, dass jemand herausgenommen wird aus der Gemeinde. Es gab auch schon sehr geistliche Aufbrüche dadurch, dass Menschen sich herausrufen ließen und aus der Kraft der Stille heraus dann wieder hineinwirkten in die Welt und Gemeindeabbau gingen. Aber das Normale für Christen heißt, man gehört einer Gemeinde an. Jetzt haben wir hier in Aidning eine besondere Form der Gemeinde. Wir haben hier zum einen die Schwesternschaft, wo Schwestern miteinander Leben und Glauben teilen und sich aber nicht daran genügen lassen, so nach dem Motto, hinter den Klostermauern bleibt das alles, sondern ganz bewusst sich immer auch gesendet weiß in die Welt hinein. Und viele Schwestern tun ihren Dienst in den verschiedenen Bereichen und bleiben nicht nur hier im Mutterhaus. Aber damit nicht genug. Das Mutterhaus sagt auch, alle sind herzlich eingeladen. Jeden Sonntag treffen wir hier uns unter Gottes Wort, machen die Türen weit auf und freuen uns über jede und jeden, der und die kommt, um mit uns Gemeinschaft zu haben in Gottes Wort. Und unübersehbar, wuselig, lebendig, kräftig, Pfingstjugendtreffen. Da kommen ja bis zu 10.000 junge Leute, um miteinander auf Gottes Wort zu hören. Das heißt, in die Welt hineinwirken, von der Basis einer Gemeinschaft her. Und ein Stück weit ist ja auch die Bibelstunde hier eine Art Gemeinde, was aber nicht heißt, dass es sich darin erstrecken muss. Da darf jede und jeder von uns selber auch seinen Weg finden. Klar ist, Paulus beruft Timotheus deshalb, weil er in der Gemeinde bereits schon verankert ist, da schon erste Erfahrungen im Glauben gemacht hat, bereits schon von den anderen Christen für wert geachtet wurde und von da aus dann auch die Sendung in die Mission erfolgen konnte. Auch das ist wichtig, dass wir Gemeinden haben, die ganz bewusst junge Leute entsenden in die Mission, um für Gott zu wirken. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass es in jeder Gemeinde auch regelmäßig junge Leute gibt, die sich theologisch zurüsten lassen, um dann für Gott im vollzeitlichen Dienst zu wirken, ob in der Außenmission oder dann im Gemeindedienst. Da gibt es die unterschiedlichen Wegführungen. Wichtig ist, eine Basis in der Gemeinde zu haben. Paulus bescheinigt dieser Familie, in der Timotheus groß geworden ist, dass ihr Glaube ein ganz echter Glaube ist. Im Griechischen steht da anhypokritos. Und hypokritos, das heißt heuchlerisch. So tun, als ob. Aber in der Familie des Timotheus, da ist es ein echter Glaube an Hypokritos, also nicht Hypokritos, nicht dieses Aufgesetzte, sondern wirklich von Herzen kommend. Das ist das Ziel, woraufhin Gemeindeleben und Verkündigung geschieht, dass bei einem jeden ein echter, ungeheuchelter, tiefer Glaube wachsen darf durch den Heiligen Geist. Darunter leiden wir immer wieder in unseren Gemeinden, dass wir nach außen, zumindest erlebe ich es in unserem Ort so, nach außen keinen so ganz guten Ruf haben, weil manche Leute uns unterstellen, wir seien heuchlerisch. Und wenn man Menschen mit dem Stichwort Pietismus konfrontiert, dann gibt es ganz viele, die irgendwie so eine schlechte Meinung haben, wahrscheinlich von den Urgroßeltern mal übernommen, ohne eigene Erfahrung, die unter pietistisch immer irgendwie was verstehen wie scheinheilig, falsch, bemüht, aber nicht gekonnt. Irgendwas in die Richtung. Und es ist total nett, wenn sogar mir heute noch Menschen in der Gemeinde sagen, ah, die komischen Pietisten da. Und dann überlege ich gut, ob ich dann einfach nur schmunzelnd mich zurücklehne oder ob ich dann tatsächlich mich öffne und sage, ich bin auch so ein Pietist. Was? Sie? Aber die sind noch ganz anders. Ja, also ich möchte uns so sehr wünschen, dass wir echt in unserem Glauben erkannt werden. Nicht heuchlerisch, nicht aufgesetzt. Keine Sonntagschristen, die unter der Woche nicht mehr viel von ihrem Herrn Jesus erkennen lassen. Bei Timotheus und seiner Familie war es so, Paulus freut sich darüber, deswegen weiß er, er kann Timotheus in die Mitarbeit rufen, von der Basis der Familie und der Gemeinde her. Eine zweite Voraussetzung oder Grundlage für die Mitarbeit ist der Ruf von Gott. Paulus sagt zu Timotheus, es ist doch nicht aufgrund unserer Leistung, dass wir jetzt wirken können im Namen unseres Herrn Jesus. Was haben wir denn schon zu bringen? Ich staune, wie wichtig auch heute noch 500 Jahre, 499 Jahre nach Luthers Thesenanschlag, es so wichtig ist, dass wir das sola gratia, allein aus Gnade, immer und immer wieder aufs Neue betonen müssen und auch leben müssen. Es ist nicht unsere Leistung. Nichts, heißt es im Lied, nichts habe ich zu bringen, alles Herr, bist du. Wenn wir darüber reden, dass wir mitarbeiten dürfen im Reich Gottes, dann nicht, weil wir so super qualifiziert sind, weil wir so besonders geeignet sind. Zugegeben, ein jeder hat so seine Begabung, keine Frage. Aber nicht das qualifiziert uns zur Mitarbeit, sondern dass Gott uns zuerst geliebt hat. Dass Gott uns in Jesus begegnet ist, dass Gott uns würdig gemacht hat, reingewaschen durch das Blut seines Sohnes Jesu Christi, dass wir vor ihm wohlgefällig sind. Da hat keiner und keiner von uns auch nur ein Zentimeter beitragen können, dass Gott sagt, ha, du bist ja auch rechter Kerle. Gar nichts. Alles nur von Gott her, nicht unseres. Und warum ruft uns Gott denn dann auch in die Mitarbeit? Paulus sagt, aus drei Gründen. Zum einen, Gott hat ein Ziel. Gott hat ein Ziel. Und immer wenn in der Bibel, im Neuen Testament, vom Ziel die Rede ist, da hören wir dieses eine große Wort unseres Herrn Jesus, das er sterbend am Kreuz gesprochen hat. Es ist vollbracht. Das griechische Wort, das da steht, heißt, es ist ans Ziel gebracht. Das Ziel ist erreicht. Was ist denn das Ziel? Das Ziel, das Gott von allem Anfang, vor allem Anfang der Schöpfung schon gehabt hat, dass Menschen gerettet werden zur Ewigkeit. Und das ging nur über das Kreuz Jesu Christi. Er hat das Ziel erreicht durch seinen Tod, dass auch wir alle dieses Ziel erlangen. Das ist das große Ziel. Paulus schreibt an Timotheus an anderer Stelle, was Gottes großer Wille ist, was Gottes Ziel ist. Nämlich, Gott will das, weiß jemand, wie es weitergeht? Wunderbar. Alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen. Das ist das großartige Ziel Gottes. Drunter macht er es nicht. Wie er alle zum Ziel bringt, das lassen wir mal getrost seine Sorge sein. Dass er uns aber in die Mitarbeit ruft, damit auch wir Menschen diesem Ziel näher bringen dürfen, das wird uns heute deutlich gesagt. Ich weiß nicht, was für Erfahrungen Sie schon gemacht haben in der Begleitung von Menschen. Aber Gott hat es uns wirklich in der Gemeinde schon mehrfach geschenkt, dass Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und das ist so faszinierend. Da weiß man wieder, warum er Christ ist und in meinem Fall auch, warum er Pfarrer geworden ist. Das ist das Grundlegende. Und dann entdeckt man aber, wenn man mit Menschen da im Gespräch sind und die dann ihr Herz ganz für Jesus öffnen und ihr Leben Gott anvertrauen, dass das, was ich in der Begleitung dieses Menschen beitragen durfte, dass er oder sie zu Jesus gefunden hat, nur ein winzig kleines Mosaiksteinchen ist in diesem großartigen Bild, das der Herr schon in diesem Leben gestaltet hat. Ein kleines Mosaiksteinchen, damit es vollends erstrahlt zur Ehre Gottes. Dass Gott mit dem einzelnen Menschen ans Ziel kommt, seiner Herrlichkeit, dazu werden wir in die Mitarbeit gerufen. Aber keine und keiner von uns muss alles tun, sondern wenn jede und jeder von uns nur das kleine Mosaiksteinchen eines Christusbekenntnisses oder eines Gebets oder einer liebevollen Handlungsweise oder was auch immer das ist, beiträgt, dann wird Gott ans Ziel kommen. Nicht, weil er uns braucht mit diesem Mosaikstein, sondern weil er uns will, dass wir daran mitwirken. Gott hat ein Ziel, deswegen ruft er uns, dass wir ihn bezeugen in dieser Welt. Dann der Ruf von Gott nicht aufgrund von Leistung, sondern weil Gott gnädig ist. Nur deswegen funktioniert das Ganze. Alles aufgebaut auf die Gnade unseres Herrn. Und warum werden wir in die Mitarbeit berufen? Weil das Gott schon von Anbeginn der Zeit beschlossen hat, dass er dich gebrauchen kann zum Bau seines Reiches. Dann erschrecke ich und denke, hey, hat Gott da am Anfang der Weltzeit nicht Wichtigeres zu tun gehabt? Die Frage, wie er die Welt gestaltet und wie das mit den Dinosauriern ist, die ausgestorben sind und wie er die Weltgeschicke lenken wird, über welche großartigen Persönlichkeiten. Nein, dem Jeremia sagt er, noch bevor ich dich geschaffen habe, habe ich dich gekannt und gerufen und zubereitet. Und es gilt uns allen auch, er hat uns schon gekannt, bevor er diese Welt bereitet hat. Echt? Da kann ich gar nicht anders, als nur in Anbetung zu fallen und sagen, Herr, du bist großartig. Mich, kleinen elenden Wurm, hast du in deiner Größe ausersehen, dass ich zu deiner Ehre wirken darf? Wow. der Ruf von Gott. Ein drittes, die Unterstützung durch einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter. Timotheus war noch ein junger Mann, als er von Paulus eingeladen wurde in die Mitarbeit. Und Paulus erinnert ihn hier in diesem Text daran, dass er ihn selber die Hand aufgelegt hat, um ihn in die Mitarbeit hineinzuberufen. Und Paulus war der geistliche Vater des Timotheus über all diese Jahre, sogar Jahrzehnte hinweg, wo sie miteinander unterwegs waren. Und das ist so was Wertvolles. Wenn auch wir wissen, durch wen wir geprägt wurden geistlich. In meinem Leben gäbe es da manche zu nennen. Eine davon ist auch die Schwester Hede, die hier einst die Bibelstunden gemacht hat. Ich durfte die Jahre 1984 bis 87 hier an Bibelkursen im Sommer teilnehmen. Und da war Schwester Hede als Lehrerin mit dabei. Auch Schwester Barbara war als Lehrerin mit dabei. Und das hat schon auch geprägt. Wer immer Schwester Hede erlebt hat, weiß genau, wie sie war. Unbeschreiblich. Aber meine Frau und ich sagen immer, wenn sie gebetet hat, dann saß sie in dem Moment dem Heiland auf dem Schoß und hat mit ihm gesprochen. Das war so wunderbar. Diese unmittelbare Gottes Nähe und Gottes Gegenwart. Ich persönlich durfte dann auch im Bengelhaus durch Dr. Gerhard Meyer viel Gutes lernen und er wurde mir zu einem wichtigen neutestamentlichen Lehrer. Und wer mich in den letzten Jahren meines Berufslebens sehr begleitet hat und auch zum geistlichen Vater geworden ist, war der Pfarrer Dr. Heiko Grimmer, der in Dettingen im Nachbarort als Pfarrer wirksam war, mich dann in die Mitarbeit der Netanja-Arbeit gerufen hat und im Ruhestand ist er in meine Gemeinde gezogen. Das war so schön. Und immer wenn ich irgendeinen Schmerz hatte, dann bin ich zum Heiko Grimmer gegangen und er in seiner ruhigen, nüchternen, geistlichen Art hat mir viel Gutes sagen können und ich habe auch viel von ihm gelernt. Geistliche Väter und Mütter, sowas Gutes, wenn wir das haben. Aber lasst uns nicht nur dabei stehen bleiben, von wem wir profitieren durften. Für wen können wir denn auch Väter und Mütter sein? Als wir im Sommer Besuch aus den USA hatten, ein Militärgeistlicher, mit dem wir dann gesprochen haben, und dem habe ich dann so erzählt, dass ich jetzt schon immer noch ein bisschen trauern würde, dass Heiko Grimmer im vergangenen November verstorben ist, der mir ja so ein wichtiger Vater war, dann sagt er zu mir, ja, dann war seine Zeit als Vater für dich vorbei, jetzt sollst du anderen zum Vater werden. Und ich dachte, ich bin doch viel zu jung. Ich glaube nicht, dass der Herr Jesus danach fragt, wie alt oder jung wir sind, sondern ob wir bereit sind, für andere auch da zu sein. Und Timotheus und Titus, nicht Titus, der auch, aber jetzt bleiben wir bei Timotheus. Timotheus und Paulus waren so eng miteinander verbunden, das kommt hier in dem Textabschnitt zum Ausdruck. Sie haben füreinander gebetet. Sie haben sich ihre Beziehung auch aus der Ferne heraus Freud und Leid geteilt. Sie waren füreinander da. Sie haben einander gestärkt. Und keiner hat den anderen vergessen. Wo können wir für andere geistliche Väter und Mütter sein? Und welche Rolle spielt bei uns das Gebet? Das Gebet für diejenigen, die uns anbefohlen sind oder die uns am Herzen sind. Ich möchte ein Zeugnis aus Indien uns lesen. Pastor Sukhu erzählt, Ramkrishna und seine Frau wünschen sich schon lange ein Kind. Sie haben schon mehrere Fehlgeburten erlebt. Seit 3 Jahren haben die Christen in unserer Gemeinde für die beiden gebetet, dass sie doch ein Kind bekommen. Und Gott hat das Wunder geschenkt. Die Frau wurde schwanger.
Dann aber kam ein Mädchen zur Welt, das schwer behindert ist. Die Angehörigen und Nachbarn der Familie haben den beiden und uns Christen schwere Vorwürfe gemacht. Sie machten unsere Gebete für die Behinderung verantwortlich. Besser wäre es gewesen, zu den Göttern des Dorfes zu beten. Doch wir sind trotzdem zu der Familie gegangen und haben bei ihnen jetzt für das Kind gebetet. Und stellt euch vor, Gott hat ein zweites Wunder getan. Das Kind wurde gesund. Vor ein paar Tagen hat das Mädchen den ersten Geburtstag gefeiert und ist vollkommen gesund. Die ganze Familie ist so glücklich. Demnächst, sagt Pastor Suku, wird es bei uns wieder eine Tauffeier geben. Ramkrishna und seine Frau werden sich da taufen lassen, weil sie durch Gottes Wunder zum Glauben an Jesus gekommen sind. Auch weitere Angehörige von ihnen, die zuvor so geschimpft hatten, kamen zum Glauben und lassen sich taufen. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also mir wird es immer warm und kalt, wenn ich diese Berichte aus Indien höre. Und wenn da einer vor uns steht und es erzählt, wie das gewesen ist. Heiko Krimmer hat ganz viele von solchen Berichten gesammelt im Laufe der letzten Jahrzehnte und einige von solchen Berichten in Bücher hineingetan. Und die sind so wertvoll, so glaubensstärkend zu erleben. Ja, Gott tut heute noch Wunder. Und Gebet wird erhört. Halleluja. Amen. Ein viertes, das Werk des Heiligen Geistes. Wahrscheinlich können die meisten von uns diesen Bibelvers, Vers 7, auswendig. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wenn wir darüber reden, wie wir mitarbeiten können in Gottes Reich, dann können wir nur darüber reden, was der Heilige Geist wirkt. Durch uns hindurch. Und Paulus betont nochmal, der Heilige Geist ist nicht der Geist der Furcht. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber ich schaue nicht gern Tagesschau oder Heute. Das macht depressiv. Da werden ständig irgendwelche Nachrichten aus der ganzen Welt zusammengetragen, die eigentlich immer nur schlechte Nachrichten sind. Also, ich finde es jetzt nicht wirklich erbaulich, was es da aus der Welt zu berichten gibt. Ich lese lieber dann am Tag drauf die Zeitung, wo es ein bisschen differenzierter dargestellt wird, wo ich mir auch selber meine Gedanken machen kann und nicht ständig überflutet werde mit diesen Bildern. Das ist jetzt meine Sache. Aber ich entdecke bei etlichen Christen, die aufgrund vieler schlechter Nachrichten in Furcht geraten. Das ist aber nicht das Werk des Heiligen Geistes. Wer ein Jünger Jesu ist, braucht keine Furcht zu haben. Jesus hat ganz nüchtern gesagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und ihr werdet hören von Kriegsgeschrei und von Naturkatastrophen und allem Möglichen. Aber deswegen brauchen wir keine Angst und Furcht zu haben. In einem Lied heißt es, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Nicht Erdennot, nicht Erdentand soll mich daraus vertreiben. Und wenn zerfällt die ganze Welt, wer sich an Gott und wen erhält, wird wohlbehalten bleiben. Ihr Lieben, wir sind nicht die Leute, die Furcht haben. Wir lassen uns nicht durcheinander bringen. Als im Sommer diese schrecklichen Anschläge waren, das heißt, es fing ja schon heute vor einem Jahr in Paris an und setzte sich fort über Nizza und München und wo überall, da habe ich mich einfach aus der Geborgenheit in Jesus zu einem klaren Bekenntnis hinreißen lassen. Das sage ich hier auch nochmal. Ich sterbe nicht, weil irgendeine Bombe auf dem Hauptbahnhof losgeht. Ich sterbe nicht, weil in irgendeinem Land gerade irgendwas Schlimmes passiert und ich zufälligerweise gerade dort bin. Ich sterbe nicht durch den Terrorismus von irgendwelchen fehlgeleiteten Hirnen. Ich sterbe dann, wenn der Herr gesagt hat, deine Zeit hier ist am Ende. Warum sollen wir uns Angst machen lassen? Warum sollen wir uns fürchten? Wir sind in Jesus. Der Heilige Geist ist vielmehr ein Geist der Kraft. Dynamis steht da im Griechischen. Das ist das, was uns neuen Antrieb gibt. Dynamisch mit Jesus weitergehen. Auch in einer feindlichen Umgebung, was übrigens unsere Christen in Indien viel stärker erleben, als wir es hier kennen. Auf dem Papier 2,3% der Inder sind Christen und 80% sind Hindus und 14% sind Muslime. Und es gibt eine starke Strömung innerhalb des Hinduismus, der per se eigentlich mal friedliebend war, sich jetzt aufzuschwingen und andere Religionen zu bekämpfen. Eine ganz ungute Entwicklung, unter der unsere Christen dort zu leiden haben. Aber wir bekommen Kraft durch unseren Herrn Jesus und durch den Heiligen Geist. Das lassen wir uns nicht nehmen. Wir kommen nicht auf den Zahnfleisch daher, sondern wir dürfen in der Mitarbeit auch wirklich stark sein durch den Heiligen Geist. Wir haben auch den Geist der Liebe, die Agape. Das ist die Liebe, die mich befähigt, allen anderen Menschen gegenüber freundlich zu sein, nicht nur den allerengsten Angehörigen, mit denen ich es einigermaßen hinbekomme. Die Agape ist die selbstlose Liebe. Da sagt mal Jesus, was ist das denn, wenn du nur deinen Freund und deinen Bruder liebst? Das kriegen auch die Heiden hin. Aber liebe deine Nächsten, liebe deine Feinde. Das können wir nicht von uns aus. Unser natürlicher Mensch ist dazu nicht in der Lage, aber durch den Heiligen Geist wird es möglich. Und noch den Geist der Besonnenheit. Das griechische Wort, das da steht, Sophronismos. Der antike Grieche hätte gehört, der gesunde Menschenverstand. Das, was einem eigentlich logischerweise einleuchtet, so geht man dann auch um mit anderen. Aber durch den Heiligen Geist wird es nochmal ganz neu geprägt, nämlich letztlich, dass man weiß, wo man hingehört. In die Jüngerschaft Jesu. Und dass wir dann so leben, wie wir Jesus leben sehen. Und das will Paulus hier sagen. Der Heilige Geist lässt uns Jesus als Vorbild vor Augen sein, dass wir so leben, wie es zu Jesus passt. Der Heilige Geist bewirkt in uns, dass wir einen Lebensstil immer mehr einüben und lernen, wie er zu Jesus passt. Also nicht nur Besonnenheit mit meinem eigenen Intellekt, der ist auch wichtig, aber vor allem so, wie wir Jesus erleben. So können wir dann mit anderen Menschen umgehen, auch mit uns selbst. In aller Angenommenheit in Jesus. Ich staune immer wieder, wie Christen darüber hadern, ob sie denn von Gott geliebt sind. Und wie ich entdecke, dass Christen unzufrieden sind mit ihrer Lebensführung, mit dem, wie in welchen Verhältnissen sie gerade leben. Da lasst uns bitten, vom Heiligen Geist mit dieser Besonnenheit erfüllt zu werden, dass wir annehmen, dass wir von Gott geliebt sind und dass wir Jesus an uns wirken lassen, jeden Tag. Nur dadurch können wir mitwirken in Gottes Reich, wenn wir Jesus vor Augen haben. Und noch zuletzt die Offenbarung Jesu Christi. Die beste Offenbarung, schreibt Paulus an den Timotheus, die es je gegeben hat, ist Jesus Christus, der Retter der Welt. Und wir empfangen diese Offenbarung durch sein Wort. Wir müssen nicht irgendwie aus uns selbst heraus etwas entwickeln, wie zum Beispiel die armen Menschen des Buddhismus. Die müssen sich in sich selbst hineinversenken und gucken, ob sie da irgendwo noch was Göttliches Gutes finden, das sie dann irgendwo zutage fördern. Na dann mal viel Spaß bei dieser Suche. Wir bekommen es im Wort geschenkt, was Gott ist, wer Gott ist, was er will, was in der Welt gut ist und wie er die kaputte Welt heilen kann in Jesus. Es ist offenbart.
Und wenn wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, müssen wir nichts neu erfinden. Wir nehmen die Bibel in die Hand und erzählen anderen davon, was wir in der Bibel entdeckt haben. Und da muss man noch nicht alles verstanden haben. Da muss man auch nicht x Jahre Theologie studiert haben, sondern je und dann, wo uns der Heilige Geist Gottes Wort aufschließt und uns Erkenntnis schenkt, das geben wir weiter. Und wenn wir in einer Diskussion mit jemand sind und mit irgendwelchen ganz schwierigen Fragen überschüttet werden, dann können wir ganz gelassen sagen, das weiß ich heute auch noch nicht. Vielleicht weiß ich es in ein paar Jahren. Vielleicht wird es sich mir nie erschließen. Aber im Wort Gottes ist alles klar und offenbar. Wir dürfen da ganz gelassen bleiben, auch in der Mitarbeit. Und die Offenbarung Jesu Christi beinhaltet auch, dass es für uns das ewige Leben als das Ziel gibt. Nicht wir erarbeiten uns das ewige Leben. Da ist in der Kirchengeschichte viel schief gegangen. Deswegen war Martin Luther sehr wichtig. Und auch heute bräuchten wir einen Martin Luther wieder ganz, ganz dringend. Übrigens am meisten in der evangelischen Kirche Deutschlands. Also der Heckmeck, der da ständig mit Jubiläum gemacht wird und was man dem Luther jetzt alles in die Schuhe schiebt und aus ihm rausquetscht und alles Mögliche, jammerschade. Ich wünschte, dass auch unsere evangelische Kirche lernen würde, wieder Buße zu tun und das Wort allein zur Grundlage zu nehmen. Aber letztlich, nicht wir erarbeiten uns irgendwas, sondern wir sind jetzt schon beschenkt als Kinder der Ewigkeit. Und deswegen sind wir begeistert in der Mitarbeit, um anderen davon weiterzusagen. Und Paulus sagt, da gibt es auch keinen Grund, sich zu schämen. Und danke, Timotheus, dass du dich auch nicht schämst, dass ich, dein Lehrer, jetzt gerade in Ketten im Gefängnis sitze. Warum schämen wir uns manchmal? Warum fällt es uns manchmal so schwer, uns zu unserem Herrn zu bekennen? Ich weiß es nicht. Ich bekenne nur, dass selbst ich als Berufschrist da nicht immer eine Leuchte bin. Dass das Licht unseres Herrn Jesus durch mich deutlicher leuchten könnte, wenn ich denn ihn mehr ließe. Aber ich will es mir auch immer wieder neu sagen und schenken lassen und freue mich, dass er auch mich berufen hat, in seinem Reich Gottes zu wirken. Herzlich willkommen, dass ihr alle auch mit am Start seid. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus, das ist so spannend, was du uns durch Paulus sagst, und wir hören wie Timotheus mit offenen Ohren und danken dir, dass wir gewürdigt wurden von dir, Kinder Gottes zu sein, dass du uns herausgerettet hast aus der Sündverfallenheit und der Todesbindung dieses Lebens, dass wir leben dürfen, dass wir Kinder Gottes sind in aller Freiheit und dass du uns gebrauchen willst, mitzuarbeiten in deinem Reich. Danke für all diejenigen, die uns geprägt haben in unserem Glauben bisher. Danke, dass du uns zuerst geliebt und berufen hast. Danke, dass du deinen Heiligen Geist reichlich ausgegossen hast in unser Leben, dass wir nicht der Furcht verfallen, sondern dass wir Kraft und Liebe und Jesusgemäßes Leben an den Tag legen dürfen durch dich. Wir staunen darüber, wir brauchen es und wir freuen uns, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir ganz schlicht bezeugen dürfen. Wir müssen nicht alles verstanden haben, aber das eine wissen wir, wir sind Kinder Gottes und wir dürfen Teilhaber sein an deiner Ewigkeit, schon jetzt. Das stärkt uns für die kommende Zeit. Dir sei Lob und Preis. Amen.
Vielen Dank für diese lebendige Bibelstunde, vor allem auch für diese klaren biblischen Maßstäbe für die Mitarbeit im Reich Gottes. Also mich hat ganz vieles angesprochen, das wird Ihnen sicher ähnlich gehen. Sehr stark hat mich ein Punkt angesprochen, das ist der Ruf Gottes. Nämlich, dass Gott ein Ziel hat und dieses Ziel heißt, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn wir das nochmal auf unser Herz wirken lassen und wir haben bestimmt Menschen vor Augen, die in unserer Nachbarschaft wohnen, die zu unserer Familie gehören, Ich kann es selber so sagen, in meiner Familie bin ich der Einzige, der an den Herrn Jesus glaubt. Dann muss uns das eigentlich ganz neu in Bewegung setzen. Einmal wieder neu zu beten, auf dieser Basis, die wir heute gehört haben, das macht so viel Mut. Und vielleicht doch auch mutige Worte zu wagen, die Jesus uns schenkt. Dann wird sich was verändern, da bin ich ganz sicher. Vielen herzlichen Dank dafür. Und ich möchte Ihnen das auch noch mal ans Herz legen. Sie können draußen was einlegen, aber auch was mitnehmen. Also was einlegen, das wir dann mitgeben nach Netanja. Aber was mitnehmen, dazu sage ich später noch etwas. Ich glaube, jetzt müssen wir erst mal singen. Seid fröhlich in der Hoffnung, das wollen wir jetzt miteinander tun. Das Lied Nummer 288, die Verse 1 bis 4. Nun habe ich noch einige Abkündigungen. Ich habe gerade gesagt, dass man draußen auch viel mitnehmen kann. Es sind einige Flyer, die ich gleich Ihnen zeige. Aber zunächst nochmal, am kommenden Mittwoch sind ja an vielen Orten Buß- und Betagsgottesdienste. Und darum entfällt auch der Mittwochkreis im Sonnenberg Mutterhaus. Wir besuchen hier auch die Kirchengemeinde zum Buß- und Bettag. Das ist uns ganz wichtig. Am Freitagabend findet eine Lesung mit Lotte Burmuth im Credo statt. Also Lotte Burmuth ist eine fantastische Erzählerin. Und sie hat ja verschiedene Bücher geschrieben. Dieses, ich glaube, es ist auch ein Buch von ihr, Kerzenduft und Tannengrün. Und daraus wird sie weihnachtliche oder adventliche Erzählungen weitergeben. Herzliche Einladung dazu. Dann liegt draußen der neue Freundesbrief auf. Der ist ganz druckfrisch, sieht so aus, grün. Es ist ein Bericht über die Gedanken zur neuen Bibelschule drin. Nehmen Sie diesen Freundesbrief bitte gern mit. Drin enthalten ist die Einladung zum Jahrestreffen. Am 6. Januar Liederhalle Stuttgart sind Sie herzlich eingeladen. Unser Mutterhaus wird nächstes Jahr 90 Jahre alt. Das wird auch ein Thema sein bei dieser Tagung natürlich. Wir wollen darüber neu auch dankbar sein, was Gott uns Gutes getan hat in diesen 90 Jahren, was er heute für uns tut und was er in Zukunft für uns tun will. Darüber werden wir sprechen. Dann gibt es etwas auch für die Zukunft eben, 2017. Wir wollen einige Eidlinger Angebote machen hier in unserem Mutterhaus. Wir werden an einem Tag im Mutterhaus Seminare, verschiedene Seminare, Seminare zu ganz verschiedenen Themen anbieten. Auch dieser Flyer, der sieht so aus, wird im Freundesbrief mit einliegen. Nehmen Sie das ganze Paket einfach mit, dann können Sie sich informieren, was das für Seminare sind. Gleichzeitig liegen noch die Freizeitprospekte 2017 für die Kinder- und Jugendfreizeiten aus. Wer sich darüber jetzt schon informieren möchte oder weitergeben möchte, kann es auch gleich mitnehmen, ebenso wie den Bibelkursflyer. Der ist ja auch ganz wichtig. Ja, das ist das große Paket zum Mitnehmen. Jetzt denke ich, singen wir einander noch den Segen Gottes zu. Schwester Heidi? Oh, das ist das Allerwichtigste, das habe ich vergessen. Es steht aber auf meinem Zettel, vielen Dank für die Erinnerung. Nächsten Sonntag haben wir keine Bibelstunde. Erst in 14 Tagen, am 1. Advent. Schwester Heidi wird am 1. Advent die Bibelstunde halten. Das steht hier auch auf meinem Zettel, liebe Schwester Heidi. Aber am nächsten Sonntag haben wir unseren Mutterhaustag. Und da müssen wir sie leider alle ausladen. Eigentlich schade, aber es ist so. Also am 1. Advent sind Sie alle wieder herzlich eingeladen. Danke für den Hinweis. Und jetzt singen wir das Lied Nummer 124. Jesus Christus segne dich. Sonntag und dann bis in 14 Tagen.